Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Basel mit diesen Themen. Ein Vogel legt die Zugslinie lahm. Wegen einer Fahrleitungsstörung war der Hauensteintunnel 4 Stunden lang blockiert. Trotz 40'000 Franken Kopfgeld. Im Fall des Riechemer Brandstifter gibt es auch mit Rekordbelohnung noch keine Hinweise. Sensible Strassenbelag auf der Autobahn. Je mehr Lärm aus der Belag schluckt, desto schneller muss er ersetzt werden. Und die Sommerserie von allen Regionaljournal. Heute gehen wir im Milchbucktunnel, wo in Zürich einmal ein Politikum war. Das Wetter bringt morgen nicht nur Regen, sondern auch Sonne. Am Mikrofon ist der Christian Hilzinger. Fast den ganzen Morgen war die SBB-Linie beim Hauenstein-Basistunnel vollständig blockiert. Zwischen Sissach und Olten ist 4 Stunden lang kein Zug mehr gefahren. Der Grund ist eine Fahrleitungsstörung, die ein Vogel ausgelöst hat. Für die regionalen Züge haben die SBB Ersatzbusse organisiert, die Fernzüge sind umgeleitet worden. Die Zugslinie zwischen Sissach und Olten war ab der 11:30 Uhr einspurig befahrbar und läuft seit dem 11:45 Uhr wieder normal. Der Mediensprecher von der SBB, der Roman Marti, sagt, warum es 4 Stunden lang geht, bis die Fahrleitung wieder repariert ist.
Sie müssen sich vorstellen, eine Fahrleitung ist eine sehr präzise Sache. Die muss genau richtig, in der richtigen Höhe aufgehängt sein. Wir haben hier einen Fall gehabt, wo die Aufhängung von der Fahrleitung beschädigt war. Die Fahrleitung ist nicht mehr so gehangen, wie sie sollte hängen. Und das braucht natürlich entsprechend Zeit mit dem Hergehen, mit dem Ersatzteil herbringen, mit dem genau ausrechnen, bis die wieder am richtigen Ort ist.
Die Ursache war, dass ein Vogel in die Fahrleitung geflogen ist. Wie häufig passiert so etwas und kann man so etwas verhindern?
Das passiert zum Glück sehr selten. Verhindern kann man es letztlich nicht. Wir haben rund 7'400 Kilometer Fahrleitung. An dieser Fahrleitung muss der Bügel von der Lok, der Stromabnehmer von der Lok, dran können. Entsprechend können da auch Vögel dran kommen. Hier ist jetzt einfach die unglückliche Situation gewesen, dass der eher Grossvogel offensichtlich irgendwie fertig gebracht hat, den Kontakt herzustellen zwischen dem Fahrdraht, wo man einen Strom hat mit 15'000 Volt Spannung und irgendeiner Quelle, die nachher dann runter in den Boden ist gegangen. Und das gibt nachher dann einen Kurzschluss. Und so ein Kurzschluss ist natürlich entsprechend heftige Wiederholen, 15'000 Volt Spannung, und das hat nicht zu der Verschiebung von dieser Fahrleitungshalterung beigetragen.
Mehrere Stunden lang als Zugsunterbruch, wie stark sind da Passagiere davon betroffen gewesen?
Es ist natürlich eine Hauptlinie, die entsprechend grosse Auswirkungen. Es ist zu Umleitungen gekommen, es ist zu Zugsausfällen gekommen und zu Verspätungen.
Passagiere sind zum Teil mit Bus weitergefahren worden. Wie schnell können die SBB von Zug auf Bus umstellen?
Es braucht natürlich eine gewisse Zeit, bis das anläuft. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben ja keine eigenen Busse irgendwo in einem Depot. Also wir arbeiten da mit anderen Busunternehmen zusammen. Es braucht natürlich eine gewisse Zeit, bis so ein Busservice angelaufen ist. Ihr müsst euch vorstellen, wir brauchen ja nicht nur Bus, wir brauchen ja auch Buschauffeure, die gesetzlichen Ruhezeiten eingehalten haben, die also genug Schlaf haben, die die Umgebung entsprechend kennen. Ja, es braucht eine gewisse Anlaufzeit. Wir versuchen das Beste mit unseren Partnern, die wir haben, den Busunternehmen von der Umgebung.
Der Mediensprecher von der SBB, der Roman Marti, zur Zugstörung heute Morgen beim Hauensteintunnel. Das Wochenende hat das Riechen wieder zweimal brennt. Zuerst haben gestern Mittag ein Gartenhaus unter der Grätschuppe nebendran brennt. Dann hat es oben ein Töffli neben einem Gartenlaube Feuer gefangen. In beiden Fällen ist die Täterschaft noch nicht bekannt. Aber weil sich beide Brandfälle zu Riechen ereignet haben, stellt man sich auch diesmal die Frage, ob allweg der unbekannte Riechener Brandstifter wieder zugeschlagen hat. Geht ins Wacker.
Bei beiden Bränden tappen die Ermittler noch im Dunkeln. Im ersten Fall, wo ein Gartenhaus und der Grätschuppe nebenan brennt haben, ist noch nicht einmal die Brandursache richtig geklärt. Ob das Gartenhaus zu Riechen am Schlipf tatsächlich mutwillig angezündet worden ist, steht also noch nicht fest, sagt der Peter Gill von der Basler Staatsanwaltschaft.
Ob das ein 1. August geht, ob es Brandstiftung oder eine technische Ursache ist, das wissen wir noch nicht, das wird abgeklärt. Im zweiten Fall, das Töffli bei der Gartenlaube, da gehen wir von Brandstiftung aus. Man hat ja dort auch eine Person gesehen in der Nähe vom Tatort. Ob allenfalls die etwas damit zu tun hat, wissen wir nicht, aber es ist ein ca. 30-jähriger Mann mit schwarzen Jacken, Lederjacken und schwarzen Baseballmützen gesehen worden.
Allerdings haben die Ermittler diesen Mann trotz intensiver Fahndung bis jetzt noch nicht gefunden. Brände wie die zwei vom Sonntag hat es zu Riechen in den letzten Jahren über 50 gegeben. Sie alle oder ein grosser Teil davon sollen aufs Konto von der gleichen Täterschaft gehen, einem Feuerteufel, wie die Brandstifterin oder der Brandstifter oder Tätergruppe immer wieder bezeichnet wird. Um die verantwortliche Person zu finden und der Serie ein Ende zu setzen, hat die Staatsanwaltschaft schon vor längerem eine Belohnung von 5'000 Franken ausgesetzt. Für Hinweise, die zur Festnahme vom Riechemer Brandstifter führen. Die Gemeinde Riechen hat die Summe anfangs dieses Jahr auf 20'000 Franken erhöht. Riechemer Gewerbetreibende haben das Kopfgeld schliesslich im Februar auf rekordverdächtige 40'000 Franken aufgesetzt. Das kurz vor dem Wahlsonntag, wo der Hans-Jörg Wilde, Geschäftsleiter von einer Riechemer Elektrotechnikfirma, als Gemeindepräsident kandidiert hat. Die Wirkung von diesem außergewöhnlich hohen Kopfgeld ist bis jetzt allerdings bescheiden. Der Peter Gill von der Staatsanwaltschaft.
Es hat Leute gehabt, die sich gemeldet haben. Man hat dann auch die Hinweise ausgewertet, aber es hat kein von diesen Hinweisen dazu geführt, dass man hätte können, den oder die Täter festnehmen.
Die Hinweise aus der Bevölkerung haben die Ermittlungen also nicht weitergebracht. Mehr noch, es sei nicht einmal klar, ob die Staatsanwaltschaft trotz grosszügiger Belohnung überhaupt mehr Hinweise können entgegennehmen, als wenn es gar kein Kopfgeld gäbe.
Man stellt manchmal fest, dass wenn in einem Verbrechen eine Belohnung ausgesetzt wird, dass sich möglicherweise Leute melden. Aber ich denke, die sind schon so viele Leute davon betroffen, ein ganzes Dorf von dieser Brandserie, dass ich auch glaube, dass sich Leute würden melden, die etwas feststellen, wenn sie jetzt kein Geld würden kriegen.
Für sachdienliche Hinweise sind die 40'000 Franken jedenfalls nach wie vor zu haben.
Auf der Audibahn A2 ersetzt man zwischen Zunzgen und Tänigen den Strassenbelag. Der Belag ist vor 12 Jahren eingebaut worden und hat jetzt ziemlich grosse Schäden. Aus Sicherheitsgründen wird der Belag erneuert. Das ist eine von 150 Stellen im Baselbiet, wo der Strassenbelag dieses Jahr ersetzt wird. Ich habe mit Esther Wittmer geredet, mit der Mediensprecher vom Bundesamt für Strassen, Astra, und habe sie gefragt, ob das normal sei, dass der Flüsterbelag auf der Audibahn nach 12 Jahren muss ersetzt werden.
Ja, das ist normal. Die offenporigen Asphaltbeläge, die haben eine Lebensdauer von rund 10 Jahren. Also, seine Lebensdauer ist abgelaufen.
Wie ist das im Unterschied zu einem herkömmlichen Belag? Hat der sehr viel länger?
Es gibt noch den Astra MR8. Das ist der, den wir auch in Zukunft werden einbauen. Der ist nicht ganz so offenporig und der hat rund 15 Jahre.
Zwischen Zunzgen und Tänigen setzt man den gleichen Belag ein, der schon vorne drauf war. Warum macht man dort nicht einen dauerhafteren Belag rein?
Weil man jetzt bei dem, was man jetzt macht, nur den Deckbelag ersetzt. Das sind 4 cm, die man rausfräst und den neuen Belag reinmacht. Und die ganze Entwässerung, an der macht man nichts. Aber es ist sicher so, dass wenn wir in 10 Jahren die grossen Unterhaltsarbeiten kommen, dass man den ganzen Belag rausnimmt, nicht nur die oberste Schicht, und dann einen dauerhafteren einsetzt. Und dann muss man aber auch die Entwässerung und alles neu machen.
Das Geld der Kinder probieren wir in nächster Zeit eine ganz neue Art von Flüsterbelag aus. Eine, die noch viel stärker den Lärm dämpft als der jetzige. Wie lange hält denn solcher Belag? Hält denn der noch weniger lang und muss noch früher ersetzt werden?
Von dem geht man aus. Er ist noch zu wenig lang im Einsatz überhaupt irgendjemand, dass man das sagen könnte. Und das andere ist, der ist wirklich nur für tiefe Geschwindigkeiten geeignet, also rund 50. Also den könnte man auf einer Autobahn gar nicht einbauen.
Sagt Esther Wittmer, sie ist Mediensprecher vom Bundesamt für Strassen, Astra. Auf der Autobahn zwischen Zunzgen und Tänigen ersetzt man den Belag ab dem 5. August. Bauarbeiten dauern bis Anfang Oktober. Trotz der Bauarbeiten bleiben auf der Audibahn aber 2 Fahrspuren grundsätzlich offen. Sie hören das Regionaljournal Basel auf DRS1. In 21 Minuten ist es 6. Wir kommen jetzt zur gemeinsamen Sommerserie von allen Regionaljournalen von der Schweiz mit dem Titel «Nächste Ausfahrt Regionaljournal». Heute gehen wir auf Zürich und zwar ins Dunkle, nämlich im Milchbucktunnel. Der Tunnel ist fast 2 Kilometer lang und geht mitten durch Zürich durch. Der Tunnel ist Teil eines umstrittenen Strassenplanungsprojekts Y in Zürich gewesen. Über den Tunnel hat die Zürcher Bevölkerung abgestimmt und sie hat beschlossen, dass der Tunnel nicht aus 2 Trennröhren soll bestehen, sondern nur aus einer einzigen. Und durch den Milchbucktunnel rollen jeden Tag 50'000 Fahrzeuge durch. Und jetzt gehen wir tatsächlich in den Tunnel rein, in Milchbucktunnel in Zürich.
Nächste Ausfahrt, Regionaljournal. Eine Sommerreise auf und neben der Nationalstrasse.
nächste Ausfahrt Regionaljournal. Zum Start der dritten Woche unserer Sommerreise haben wir nicht eine eigentliche Ausfahrt genommen. Unser Reportagewagen steht in einer Nische vom Milchbuchtunnel, zumindest unter der Stadt Zürich. Über uns tausende Tonnen Stahlbeton. So zumindest in einem Tunnel anhalten und manövrieren, das ist gar nicht so einfach. Wir haben heute Morgen dann auch mit Warnblinkern eine Eskorte bekommen. Heute wollen wir über Tunnel reden, und zwar vor allem darüber, was es in Tunnel sonst noch hat, neben den x-tausend Autos, die hier durchfahren. Den ganzen Tag waren wir hier im Beton eingeschlossen und haben hier in den Nebenstollen von dem Milchbuchtunnel in verschiedene spannende Räume hineinschauen. Das Team heute, das ist Miriam Breu von der Regionalredaktion Zentralschweiz, Vera Deragisch von der Regionalredaktion Zürich Schaffhausen, Technik Bruno Weiss, mein Name Dario Pelosi. Ich sitze hier im Reportagewagen, und wenn ich hier Türen auftue, dann Körper jetzt vermutlich, wie laut es hier innen ist. Meine Kolleginnen und Kollegen sind darum ein paar Meter weiter hinten, hinter einer dicken Stahltür im Eingangsbereich von dem Milchbuck-Labyrinth. Und bei der Vera Deragisch ist jetzt jemand, der die Nebenräume vom Milchbuck-Tunnel kennt wie sein eigener Hosensack.
Ja, bei mir ist der Christian Krismer, Leiter vom Werkhof Urdorf. Der Werkhof ist zuständig für den Strassenunterhalt, unter anderem im Milchbuck-Tunnel. Christian Krismer, 240 Nebenräume hat der Milchbuck-Tunnel. Warum hat er eigentlich so viel?
Erstens war es, weil man den Raum gegen uns füllen musste. Und zweitens war, dass man natürlich in den 70er Jahren geplant hat, eine zweite Röhre. Die zweite Röhre wäre über die Lima gegangen und in die Zielhochstrasse über. Und das hat man nachher während dem Bau müssen ändern, also während der Projektierung schon, und hat nur eine Röhre gebaut.
Wir können leider nicht live durch die Räume durchlaufen. Jetzt gerade die Betonwände sind dick, unsere Signale würden nicht durchkommen. Aber heute Morgen haben sie mich durch die Nebenräume oder einen Teil dieser Nebenräume geführt. Der grösste, da ist der Mieter sicher Zentralbibliothek, Zürcher Zentralbibliothek. Wir sind ein paar hundert Meter gelaufen miteinander. Was wird da drin gelagert?
Dort hat es diverse Zeitungen, das hat von der Pravda über italienische Zeitungen alles drin. Dann hat es Doktorarbeiten, die deponiert sind, von diversen Leuten. Also eben, wir haben nicht alle gefunden, aber es hat auch Politiker drin, die wir angeschaut haben. Also es ist ein riesiges Depot, das es dort hat, auf 300 Meter Länge.
Ein Haufen Dokumente lagert nicht nur die Zentralbibliothek, sondern auch das Staatsarchiv im Kanton Zürich. Und es gibt auch noch ein tierisches Depot. Was hat es mit dem auf sich?
Ja, man hat vom Zoologischen Museum von der Uni hat man auch noch Tiere eingelagert. Da hat es Tapir drin, Eisbären hat es drin. Dann hat es kleine Elefanten, Krokodil. Also ein riesiges Spektrum an Tieren hat es drin.
Sie haben heute Morgen für mich manches Geheimnis gelüftet auf dem Rundgang. Es hat manche Überraschungen gegeben. Zum Beispiel bin ich sehr überrascht gewesen, dass da innen auch musiziert wird.
Das ist richtig. Die Musikschule hat einen Raum. Die können vom Irchelpark her relativ einfach reinkommen, sodass sie nie durch Technikräume durch müssen. Und in diesen Bereichen können sie natürlich Lärme machen, wie sie wollen, weil die sind 20 Meter unter dem Boden. Da gehört niemand.
Eben, das sind vor allem Schlagzeuge, die ich da gesehen habe, die geübt wird in diesem Musiknebenraum. Sie haben nicht nur externe Mieter, sondern sie brauchen einen Teil von diesen Räumen auch selber, zum Beispiel zum Signaltafeln lagern. Und dann hat sie in diesen Nebenräumen natürlich auch ganz einen Haufen Technik und Leitungen durch einen solchen Raum. Also es ist fast eher ein Gang, sind wir durch, mit ganz vielen wichtigen Leitungen. Kabel, was hat es mit dem auf sich?
Also die Nationalstrasse hat relativ viel Glasfaserkabel eingelegt, weil das sind schnelle Verbindungen. Und da hat es natürlich Swisscom, es hat relativ viele so Sachen, die durch die ganze Schweiz durchgehen und wo Transitleitungen sind. Und es ist sehr wichtig, was man da rein hat.
Also wenn man diese Leitungen kappen würde, wäre ziemlich viel in der Ostschweiz tot an Fernseh- und Internetleitungen.
Das ist richtig, ja.
Danke vielmals, Christian Krismer, für den Überblick über die Milchbuck-Nebenräume.
Bei diesen Wanderungen heute in diesem unterirdischen Labyrinth, da haben wir heute Vormittag auch noch den Hans Frischknecht angetroffen. Er ist hier unten, hat er eines der grössten Coca-Cola-Museen der Schweiz. Und er hat die Vera Deragisch, die wir vorher gehört haben, auch gerade in sein Heiligtum eingeführt.
Coca-Cola, soweit das Auge reicht. Seit 21 Jahren sammelt der Hans Frischknecht alles, wo der weltberühmte rot-weisse Schriftzug drauf ist. Flaschen, Gläser, Besteck, Kleider und sogar Ski. Ein paar tausend Artikel aus allen Herren Ländern hat er zusammengetragen. Vom gratis Werbegeschenk bis zum teuren Einzelstück. Ein ziemlich grosses steht gerade beim Eingang.
Die Polstergruppe, ein Unikat auch in der Schweiz, das wir da haben, wo man eigentlich sonst nie antrifft. Das sind aus alten Kühlelementen, die man hat in den 50er, 60er Jahren, wo man dann umgebaut hat zu einer Lederpolstergruppe. Natürlich das Leder rot-weiss. Und das ist natürlich ein Traum von jedem Sammler.
Von dieser Polstergruppe, natürlich mit Gocci-Automat, führt mich Hans Frischknecht zu Vitrinen, wo die Sammlerstücke fein säuberlich geordnet sind. Da steckt ein Pin am anderen. Es präsentieren sich Barbie in rot-weissen Kostümen und auf alten Blechtabletten lachen hübsche Damen ihres strahlenden Stick-Gocci-Lächeln. Auch nicht fehlen dürfen Fotoapparate, Fernseh- und Radiogeräte.
Und da die Telefon ist natürlich auch etwas Spezielles. Und wenn wir jetzt hier mal hören, wenn es läutet. Das sind Eisbären, die rundherum gehen.
Vor einer Vitrine zeigt Hans Frischknecht auf den Boden, auf etwas, wo die Firma Coca-Cola eigentlich ein grosses Geheimnis daraus macht.
Das sind Gussformen, wo man Flaschen hergestellt hat, Glasflaschen hergestellt hat. Und zwar ist es eine 3,3 Deziliter Flasche und eine 2 Deziliter Flasche. Dies kommt man sehr selten über.
Diese Gussformen hat Hans Frischknecht in einem Trödlerladen und im Internet gefunden. Vieles hat er aber auch auf seinen Campingreisen durch Europa entdeckt. Und manches hat er auch vom Konzern selber geschenkt bekommen. Seine Sammlung ist übrigens noch lange nicht komplett. Gerade die USA sind der richtige Fundgrub, meint Hans Frischknecht. Fündig würde er sicher auch im Hauptsitz, in Atlanta. Bis dorthin hat er es aber noch nicht geschafft. Die Reise in die Mutterstadt von Coca-Cola, das ist der grösste Traum, den der Gocci-Sammler träumt.
Vera Deragisch war das, die in dem Gocci-Museum rumgelaufen ist. Rund um den Tunnel gibt es unzählige Geschichten, teilweise auch sogar Geschichten von unheimlichen Begegnungen. Vor gut 30 Jahren zum Beispiel haben sich im Belchentunnel bei Eggenkingen seltsame Geschichten zugetragen. Eine weise Frau soll dort als Autostöpplerin vielen Leuten erschienen sein. Eine solche Begegnung ist die von zwei jungen Frauen, die am Abend im Herbst 1983 von Basel Richtung Solothurn gefahren sind. Kurz vor dem Belchentunnel ist sie dann am Strassenrand gestanden, die unscheinbare Frau. Eine von den zwei jungen Frauen hat die Geschichte der Solothurner Heimatkundeforscherin Elisabeth Pfluger erzählt. Sie sagt im Gespräch mit Miriam Breu, was ihr die junge Frau berichtet hat.
Die Daniela hat die Scheiben runtergekurbelt und hat die Frau gefragt, woher wollen sie? Da hat sie gesagt, ich will auf die andere Seite. Da hat die Daniela gesagt, sie sind so bleich, ist ihnen nicht gut. Ja, darum wäre ich froh, wenn ich mitfahren könnte. Daniela ist ausgestiegen, hat der unscheinbare Frau, nicht eine weisse Frau, sie hat vielleicht ein Regenmäntel angehabt, so, hat also ihren Sitz führen gemacht und hat ihr geholfen, hinten noch in Fond von ihrem zweitürigen Auto einsteigen.
Also das Auto, das hat hinten keine Türen gehabt, nee. Um ihn auszusteigen?
Nein. Und dann sind sie abgefahren und wo sie im Tunnel drinnen sind, nach einer Weile fragt Daniela, ist ihnen jetzt besser? Da sagt sie, nein. Es ist furchtbar, es passiert etwas ganz Schreckliches, etwas Furchtbares. Daniela dreht sich um und will fragen, was meine ihr mit dem? Da ist sie gar nicht mehr da. Der Platz ist leer, sie ist niemand mehr da. Die beiden haben sich nicht mehr gewusst zu fassen. Die, die es erzählt hat, war ja am Steuer. Beatrice Sägiger. Die Beatrice hat gesagt, ich habe mich als Steuerrad geklammert und habe mir noch denken, raus. Als wir rausgekommen sind zum Tunnel raus, ist dort eine Ausweichstation beim Teufel Graben, heisst sie. Dort bin ich reingefahren, habe das Auto abgestellt und bin weggesprungen vom Auto weg. Und Daniela ist auf ihrer Seite auch weggesprungen vom Auto weg. Wir hatten einfach einen Schock gehabt.
Er hat uns diese Geschichte sehr authentisch erzählt. Also man hat schier fast das Gefühl bekommen, er sei selber dabei gewesen. Ist die Geschichte für euch wahr, Elisabeth Pfluger?
Die Geschichte ist absolut unglaubhaft, aber sie ist wahr.
Warum?
So wie ich die Frau erlebt habe, kann es nicht gespielt sein.
Jetzt gibt es ja hunderte von Interpretationen, wer das denn die Frau könnte sein, die weisse Frau. Also es gibt auch Leute, die sagen, Vielleicht war sie Opfer von einem Gewaltverbrechen. Vielleicht war sie nicht der Geist von einer Kindsmörderin. Habt ihr auch eine Interpretation? Wer ist die weiße Frau von Belgien?
Ich habe es anders empfunden. Es könnte für mich eine Warnung sein. Mir krüspeln es auch jedes Mal, wenn ich mit dem Auto durch den Belgentunnel fahre. Weil es mir dunkelt, es könnte dort etwas Schreckliches, etwas Furchtbares passieren.
Was denn so?
Es könnte ein Unfall sein, es könnte irgendein Brand oder ein Unglück sein, wie man es gehört hat von Frankreich auch. Und im Gotthard ist ja auch einmal so etwas passiert. Da kommt mir sofort die Frau in den Sinn, die gesagt hat, es passiert etwas Schreckliches, etwas Furchtbares.
Die Solothurner Heimatkundeforscherin Elisabeth Pfluger ist das gewesen. Sie wird übrigens den Herbst 91. Wir sind zurück im Milchbucktunnel und da reden wir von einer etwas anderen Art Spukgeschichte. Vor 10 Jahren hat es nämlich im Gubristunnel, nicht weit von hier weg, immer wieder bei Auto die Motoren abgestellt. Bei Miriam Breu ist jetzt der Sascha Braun, der für den TCS tagtäglich als Patrouilleur unterwegs ist.
Sascha Braun, wir reden etwa von 20 Fällen, die zwischen 2000 und 2004 im Gubristunnel rein sind passiert, wo die Autos einfach bleiben stehen. Sind da übersinnliche Kräfte am Werk gewesen?
Ja, ich glaube, das war nicht übersinnlich oder Spuk, sondern das waren technische Probleme, die dazu geführt haben, dass die Autos abgestellt haben. Das Problem ist Störungseinfluss von außen, wo dann die Fahrzeugelektronik gestört hat, soweit das Auto abgestellt hat.
Aber eben so nach 2004 ist der spooky Anführungszeichen plötzlich vorbei gewesen. Was ist denn da passiert? Ist da irgendwie, hat man da plötzlich etwas verändert am Tunnel oder was ist da gelaufen?
Nein, am Tunnel selber ist nichts geändert worden, aber die Fahrzeughersteller mussten reagieren und ihre Systeme besser gegen Störungseinflüsse abschirmen. Und das haben sie auch gemacht und seitdem passiert etwas nicht mehr.
Jetzt nehme ich mal an, das ist nicht von einem Tag auf den anderen nachher passiert, dass ihr gar niemanden müssen in einem Tunnel in ein Auto abschleppen oder irgendwie etwas umdöckterle dran. Warum bleiben heute die Autos stehen in den Tunnel?
Ja, die Autos bleiben immer noch stehen in den Tunnel. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist menschliches Versagen oder technisches Versagen.
Und dass die Leute irgendwie keine Most mehr haben, ist das nicht etwas, was noch häufig passiert?
Mal, auch das kommt vor.
Jetzt, was mache ich denn, wenn ich jetzt tatsächlich eine Panne habe in einem Tunnel? Was ist denn die beste Reaktion?
Ja, das ist ganz einfach. Das Fahrzeug ausrollen lassen, zum Stillstand bringen, den Pannenblinker einschalten, wenn Sie dabei haben, Warnwesten anlegen und via die SOS-Notrufsäule, die Sie in jedem Tunnel drin haben, die Polizei verständigen.
Und warum nicht mit dem Handy anrufen?
Die Polizei kann so genau orten, wo sie im Tunnel stehen und tut nachher die entsprechende Fahrspur gerade sperren und so tun wir das Risiko von einem Unfall im Tunnel minimieren.
Danke vielmals, Sascha Braun.
Nächste Ausfahrt Regionaljournal. Tunnel und was man in denen neben Autos sonst noch alles findet. Das Team heute, Miriam Breu, Vera Teragisch, Technik Bruno Weiss, ich bin der Dario Pelosi. Wir räumen jetzt unsere Anlage wieder zusammen und versuchen, heil aus dieser Nische hier im Milchbucktunnel rauszukommen und steuern dann in Zürcher Obigverkehr. Morgen geht es dann durch den Gubristunnel. Und dann haben wir heute erfahren, dass wir auch mit viel Technik wie mir im Auto ohne Pannen durchkommen. Und wir fahren auf Weiningen. Und vermutlich geht man dann ordentlich in Stau. Für einen ist das auch gut so. Beim Limmataler Kreuz reden wir nämlich über Stau und seine Auswirkungen. Und wir reden mit denen, die tagtäglich im Stau stehen. Nächste Ausfahrt, der Regionaljournal, morgen Abend also aus Weiningen.
Nächste Ausfahrt, Regionaljournal. Eine Sommerreise auf und neben der Nationalstrasse.
Nächste Ausfahrt Regionaljournal, das ist die gemeinsame Sommerserie von allen 7 Regionaljournalen von der Schweiz. Im Internet finden Sie das Dossier mit allen Etappen und Informationen zur Sommerserie. Das unter der Internetadresse www.regionaljournal.ch. Als nächstes gibt es im Regionaljournal Basel am 3 vor 6 nochmals das Wichtigste von der Sendung und die regionalen Wetterprognosen. Es ist 3 Minuten vor 6. Die wichtigsten Nachrichten vom Regionaljournal Basel in Kurzform. Fast den ganzen Morgen lang war die SBB-Linie beim Hauenstein-Basistunnel vollständig blockiert gewesen. Zwischen Sissach und Olten ist 4 Stunden lang kein Zug mehr gefahren. Der Grund ist eine Fahrleitungsstörung, die einen Vogel ausgelöst hat. Für die regionalen Züge haben die SBB-Ersatzbus organisiert, die Fernzüge sind umgeleitet worden. Das Wochenende hat es zu Riechen zweimal brennt. Noch ist unklar, ob auch diese Fälle aufs Konto vom unbekannten Riechener Brandstifter gehen. Fest steht aber eins, die rekordhohe Belohnung von 40'000 Franken, die die Staatsanwaltschaft, die Gemeinde und die Riechener Gewerbler ausgesetzt haben, hat bis jetzt noch nicht den entscheidenden Hinweis gebracht. Doch die Basler Staatsanwaltschaft sagt, auch ohne Belohnung würden sich die Leute sicher melden, wenn sie etwas über den Brandstifter wüssten. Auf der Autobahn A2 ersetzt man zwischen Zunzgen und Tenneken den Strassenbelag. Der Belag ist vor 12 Jahren eingebaut worden und hat jetzt ziemlich grosse Schäden. Aus Sicherheitsgründen wird der Belag darum erneuert. Je mehr Lärm ein Belag kann schlucken, desto poröser ist er und die Poren machen den Belag anfälliger aufs Wetter. Darum haben die sogenannten Flüsterbeläge nur etwa 10 Jahre. Im Baselbiet wird der Strassenbelag dieses Jahr an 150 Stellen ersetzt. Der Regen hört morgen wieder auf, sagt Sabine Balmer von SF Meteor.
Heute Abend regnet es noch weiter, etwa die kann auch das Gewitter dabei sein. Und den Tag durch wird es nur noch ab und zu nass. Dazwischen zeigt sich dann auch mal längere Zeit schon wieder die Sonne. Die Temperaturen steigen morgen von 15 Grad am Morgen auf etwa 23 Grad am Nachmittag am Rhino und an der Birs. Im Oberbaselbiet wird es 21 Grad. Der Mittwoch ist dann trocken und freundlich bei rund 24 Grad. Es ziehen aber dann schon bald einmal wieder Wolken auf, die in der Nacht auf den Donnerstag Regen bringen.
Das ist das Regionaljournal.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.
Basel am Montag. Am Mikrofon hat sie der Christian Hilzinger begleitet.